Vielleicht löst es bei dir mehr Fragezeichen aus, wie Ausrufezeichen. Und du fragst dich, was soll das? Pfingsten? Ja, die meisten Menschen verbinden mit Pfingsten ein langes Wochenende. Die Erfahrung habe ich am Freitag gemacht. Und Katharina auch, zu unterschiedlichen Anlässen, aber wir waren beide Richtung Stuttgart unterwegs. Und ich habe viel Zeit auf der Straße verbracht, ne? Weil viele Leute Pfingsten, Wochenende, unterwegs, weg. Ja, die wenigsten Nichtchristen wissen, was es mit dem Pfingstfest auf sich hat. Statistiken sagen, dass nur jeder zweite Deutsche weiß, was Pfingsten im kirchlichen Kontext oder im Kirchenjahr eigentlich bedeutet. Ja, es war der Tag, wo Jesus den Heiligen Geist auf seine Jünger herabgesendet hat und die haben plötzlich in anderen Sprachen gepredigt. Und alle Leute, die da waren, haben sie verstanden. Das war ein geniales Ereignis. Und gewöhnlich, wie Katharina schon gesagt hat, wird es auch bezeichnet als die Geburtsstunde der Gemeinde. Warum? Weil ab diesem Moment an plötzlich genial viele Menschen angefangen haben, an Jesus Christus zu glauben. Das wurde mit dem Pfingsttag ausgelöst. Da waren nicht nur 120, sondern plötzlich waren es 3000 und mehr kamen dazu. Geburtsurkunde der Kirche, könnte man auch sagen, wenn man das Pfingstfest liest. Und es ist ja manchmal gut, so wieder zurückzukommen zu den Anfängen, so die Geburtsurkunde auch mal ein bisschen studieren. Und das wollen wir heute Morgen tun, denn fast 2000 Jahre sind vergangen. Vieles an dieser Schönheit und Dynamik, da gab es in der Kirchengeschichte nicht immer nur ruhmhafte und schöne Zeiten. Und man denkt, Mann, da ist ja diese Kirche richtig alt geworden und hat etwas von dieser jungen Dynamik verloren, wovon wir in der Bibel lesen. Aber Gott hat sich nicht verändert. Und deshalb ist für uns heute es interessant, ganz neu darüber nachzudenken, was bedeutet dieses Pfingstereignis denn für uns? Pfingsten und der Heilige Geist muss für dich nichts Skurriles, nichts Merkwürdiges sein. Mit Gott und Jesus können die meisten Menschen etwas anfangen. Aber der Heilige Geist, der scheint so wenig greifbar zu sein von Jesus. Da bekommt man ein Bild, wenn man ins Neue Testament hineinschaut und die Berichte liest von den Menschen, die mit ihm unterwegs waren. Ja, und über Gott und den Vater, auch da können wir uns ein gutes Bild machen. Aber der Heilige Geist, das ist immer ein bisschen komisch. Und deshalb sind da Menschen auch eher ein bisschen zurückhaltend, lieber nicht so viel von dem Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist, und vielleicht hilft uns das ein bisschen zum Verständnis, der wird schon im Alten Testament als Odem bezeichnet, als Atem Gottes. Und Atmen ist lebensnotwendig. Hören wir mal auf zu atmen. Wie lange hältst du es aus? Je nachdem, wie gut du trainiert bist. Aber irgendwann willst du wieder Luft holen. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bild, das uns eigentlich zeigt, dass der Heilige Geist lebensnotwendig ist. Er ist der Lebensgeber, auch des ganz Natürlichen. Wenn wir in die Bibel mal reinschauen, ganz am Anfang lesen, dann merken wir, dass der Geist Gottes schon über diese ganzen Schöpfungsgeschichte, also als Gott all diese wunderbare Schöpfung geschaffen hat, da war der Heilige Geist der aktive Lebensgeber. Und wo immer es um Leben geht, das hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Und deshalb vergleicht ihn Jesus auch mit einem frischen, lebendigen Wasser, mit Quellen, die nicht versiegen, die nicht aufhören. Da merken wir, dass mit dem Heiligen Geist, also ohne Atem können wir nicht sein. Und da merken wir sehr deutlich, ohne den Heiligen Geist, nein, können wir nicht sein. Also etwas ganz entscheidend Wichtiges. Er ist dieser Lebensspender. Und deshalb wünsche ich mir für uns heute Morgen, dass wir so mit diesem Gedanken unterwegs sind, ich brauche mehr von dem Heiligen Geist. Ich brauche mehr von diesem Atem Gottes in meinem Leben. Der Heilige Geist löste bei den Jüngern eine Begeisterungswelle aus. Nicht nur eine Welle, sondern weil eine Welle, die ebbt ja irgendwann dann ab. Deshalb habe ich gedacht, ist Begeisterungswelle denn genau das Richtige? Eigentlich nicht. Es war eine beständige Dynamik, die dadurch ausgelöst wurde. Die Apostelgeschichte zeugt ja davon. Manche haben die Apostelgeschichte auch die Geschichte des Heiligen Geistes genannt. Weil im Grunde ist es ja genau das, was der Heilige Geist da angefangen hat. Von dieser Dynamik können wir lesen in der Apostelgeschichte, ganze 28 Kapitel davon. In diesem Monat geht es uns ja um unser Gemeindemotto, begeistert miteinander glauben. Und letzten Sonntag hat Katharina über diesen Gedanken des Glaubens, des Vertrauens gesprochen, dieses erwartungsvoll mit Gott unterwegs zu sein, unseren Glauben bewusst auch in Handlung, in Aktion zu setzen. Und all das geht nicht ohne den Heiligen Geist, weil sonst ist es irgendetwas Eigenes. Begeistert miteinander glauben braucht den Heiligen Geist. Deshalb in diesem Wort begeistert, und das hat uns als Gemeinde ja auch so gut gefallen, in diesem Wort begeistert steckt ja der Geist drin. Mittendrin steckt er da. Und nur wenn der da mittendrin steckt, reden wir auch von einer Begeisterung, die wirklich anhaltend, nachhaltig sein kann. Und in der Weise wollen wir begeistert sein mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist, mit dem Atem Gottes mittendrin. Das ist, was uns als Gemeinde ausmacht und immer noch mehr ausmachen soll und deshalb auch dein Leben begeistert damit hineinzugeben. Begeistert miteinander glauben und in der Weise auch neu erfüllt werden. Und deshalb ist diese Frage, geht es bei Pfingsten um ein historisches, einmaliges Fest? Das kann man ja dann relativ schnell beantworten, weil das alleine reicht ja eigentlich nicht aus. Wie gesagt, Geburtsstunde der Gemeinde, aber es verbirgt sich dahinter viel mehr. Nämlich, dass jeder von uns auch so, ich sag's mal, ein Pfingstwunder erleben darf und im Grunde auch immer wieder neu braucht. Weil diese Kraft und diese Fülle, diese Dynamik, dieser Atem des Geistes, der ist so lebensnotwendig für dich, dass das, was gestern war, heute nicht mehr ausreicht. Du kannst ja auch nicht gestern habe ich genug geatmet, heute sitzen wir mal mit dem Atmen aus. Ne? Das funktioniert ja gar nicht. Und deshalb gefällt mir dieses Bild, dieser Ruach, dieser Odem Gottes, der absolut so notwendig ist. Und deshalb gilt heute Morgen ganz gewiss, so wie du jetzt gerade atmest, gilt es, du brauchst den Heiligen Geist mehr und mehr und ganz dringend und notwendig. Egal, wo du gerade so stehst, auch in deiner Erfahrung mit Gott, ob du noch am Fragen bist, dann ist auch da schon Gottes Geist am Wirken. Denn die Bibel sagt, dass Gottes Geist uns Erkenntnis schenkt, dass wir ihn brauchen. Und da merken wir, auch da wünsche ich dir, wenn du das so am Fragen bist, dass du merkst, ich brauche diesen Jesus. Und wenn du das so empfindest, dann ist da der Geist Gottes in deinem Leben an der Arbeit. Und wenn das noch nicht so ist, dann kommt so ein Moment, da glaube ich, da ist er an der Arbeit. Da zeigt er dir, wie wichtig es ist, diesen Schritt zu tun. Und jeder von uns, ganz egal, wie wir unterwegs sind mit Gott, wie weit wir da schon Wege gegangen sind, vielleicht auch schon ganz lange, vielleicht schon Jahrzehnte, dann gilt auch für dich heute Morgen, neues, frisches Leben durch den Heiligen Geist brauchen wir. Das Erbe allein reicht also nicht können jetzt sagen, ja, vor 2000 Jahren war das ja dann mal und die Kirche lebt heute noch davon. Nein, da merken wir, das ist ganz egal, nicht ausreichend. Es reicht auch nicht, dass wir sagen, ja, wir sind ja Pfingstbewegung, wir haben ja das Wirken des Heiligen Geistes. Nee, gepachtet haben wir es nicht, das wäre furchtbar. Aber manchmal denken wir ja, ja, wir haben das ja sozusagen in unserer DNA schon drin. Man weiß immer, nach der zweiten, dritten Generation ist vieles von dem verloren gegangen. Braucht manchmal gar nicht so lange, was am Anfang Dynamik war. Auch wenn du sagst, oh, ich hatte schon mal so ein richtiges Erlebnis mit dem Heiligen Geist, dann ist es ja wunderbar. Aber damit ist es auch nicht erledigt. Sondern heute Morgen ist Gott da und will dein Herz ganz neu berühren. Jesus war mit seinen Jüngern ja unterwegs und die waren ja schon Nachfolger vor Pfingsten. Kann ich jetzt nicht sagen, Pfingsten, naja, da sind die ja erst zum Glauben gekommen. Nee, die waren schon mit ihm unterwegs. Und trotzdem, obwohl sie Nachfolger waren, brauchten sie so diese Erfahrung des Wirkens, der Kraft und der Dynamik des Heiligen Geistes. Und da wollen wir jetzt mal hineinschauen und einen Text lesen und dann habe ich drei Gedanken dazu. Wir blättern ein bisschen zurück in der Geschichte und starten kurz vor der Himmelfahrt. Und lesen dann hin die Ereignisse bis zum Pfingsttag. Aus Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 beginnen wir. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtenden weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Schließlich kam das Pfingstfest. An diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Ja, so erzählt die Bibel, so erzählt Lukas in seinem Bericht über das Pfingstfest und was vorangegangen war. Drei Gedanken. Der erste Gedanke ist, Jesus macht seine Nachfolger neugierig. Er macht sie so richtig heiß auf den Heiligen Geist. Er sagt zu ihnen, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und ihr werdet in die entferntesten Gegenden der Erde gehen. Stellt euch das vor, es war so eine Gruppe aus Galiläa, die sind mal bis Jerusalem gekommen haben sich mal in Samarien verirrt, aber da wollten sie schon gar nicht hin und nicht bleiben. Und Gott sagt, und ihr werdet gehen bis an die entferntesten Enden der Erde. Klar, die römische Welt war damals so das Bekannte, was man kannte, noch ein bisschen darüber hinaus, Indien, aber viel mehr ging ja nicht. Und diese Dimension, die musste doch die Jünger so richtig neugierig machen. Also, wovon Jesus da redet, oh, das brauchen wir ganz dringend, weil da waren wir noch nicht, das haben wir noch nicht erlebt. Aber nicht nur da hat er sie neugierig gemacht, schon vor der Kreuzigung hat er mit seinen Jüngern intensiv darüber gesprochen, dass wenn er geht, dass dann ein anderer kommt. Und er sprach von einem Tröster, von einem Beistand, der immer bei ihnen sein wird. In der Zwischenzeit hatten sie ja erlebt auf den Jesus, also ich weiß auch nicht, auf den ist auch nicht immer Verlass, der ist manchmal auch weg. Und er sagte, ich werde euch einen schicken, der wird immer bei euch sein. Und wenn wir uns das mal so vergegenwärtigen, dann machte Jesus die Jünger damit durch richtig neugierig und hungrig. Das dürfen wir nicht verpassen. Und deshalb haben sie auch gewartet. Deshalb haben sie gedacht, jetzt müssen wir zusammenbleiben. Jetzt müssen wir zusammenstehen. Jetzt müssen wir gemeinsam dableiben, weil Thomas hatte ja auch schon mal was verpasst. Ne? Also da war er auch mal nicht da, wo er hätte da sein sollen. Aber da wollten sie alle da sein. Deshalb waren sie immer alle versammelt. Und das spricht ja von einer unwahrscheinlichen inneren Neugierde, die da geweckt wurde in ihrem Herzen. Und deshalb so die Frage heute Morgen, bist du neugierig? Sagst, also neugierig, ist denn das überhaupt was Positives? Ja, wir alle wissen, es gibt auch eine falsche Neugierde. Die gibt es auch. Aber es gibt auch eine positive. Kinder sind unwahrscheinlich neugierig. Ist das wahr? Also mit anderen Worten, die sind wissens- und erfahrungs- und lebensgierig. Also wir haben ja so ein ganz kleines Baby. Die Luisa, die wird jetzt 4 Monate alt und es ist für mich faszinierend, jedes Bild, das ich bekomme und immer wieder denke ich, wie die in die Welt hineinschaut, nicht nach dem Motto, sondern da ist in den Augen, in dem Gesicht, da ist etwas von Neugier, von Entdeckungsfreude. Und diese Art von Neugierde, die will Jesus in uns wecken. Die scheint irgendwie nötig zu sein, auch Richtung Heiliger Geist, denn darum geht's ja. Und er hat in seinen Jüngern so eine richtige Neugier herausgefordert. Das ist wie wenn jemand dir irgendetwas erzählt und du hinterher sagst, das brauche ich auch, da will ich auch hin. Erzählt dir einer von seinem Urlaub und wo er war und du hast noch nie darüber nachgedacht und plötzlich sagst du, da muss ich hin. Oder hat jemand ein ganz köstliches Rezept und hat was gekocht und du sagst, wow, das hat so gut geschmeckt, das brauche ich auch. Und geistlich ist es genauso, es braucht so dieses, das brauche ich, das ist nötig, das ist absolut wichtig. Also ich kann nur sagen, wir brauchen Neugier heute Morgen. Neugier ist ein Reiz, ist ein richtiges Verlangen, Neues zu erfahren, insbesondere Verborgenes kennenzulernen. So kann man es nachlesen. Neugierde in der Gotteserfahrung und in der Erfahrung mit dem Heiligen Geist ist also notwendig. Dabei ist es nicht die Büchse der Pandora. Also da war es ja so, in der griechischen Saga, wo die geöffnet wurde, haben sie hinterher gesagt, oh, hätten wir die nur nicht geöffnet. Und manche haben ja auch den Eindruck im Heiligen Geist, so, das ist so eine Büchse der Pandora, also lieber mal vorsichtig, lieber nicht öffnen. Nein, Jesus macht uns ganz viel Mut. Erwachsene sind manchmal ein bisschen nicht immer so neugierig, weil sie haben ja schon manche Erfahrungen gemacht, ne? Also gestern hatten wir einen genialen Tag, Regionalkonferenz. Wir waren in Mainz, hatten geniale Sprecher aus Yorkshire, England und Ben und Gail Dowding. Und am Ende, als alles so Richtung Ende ging, da hat der Ben noch mit mir gebetet. Ich hatte so das Geschenk, ihn ein bisschen in die deutsche Sprache besser verständlich zu machen. Und hat am Ende noch mit mir gebetet und er hatte so einen prophetischen Gedanken, wo ich gemerkt habe, ja, das stimmt. Er hat gesagt, weißt du, das ist so wie die Soldaten, die schon lange unterwegs sind. Er hat über D-Day gesprochen, da waren so Leute, die waren schon lange dabei und die haben schon viele Dinge erlebt, die haben auch schon schmerzliche Dinge erlebt und im Grunde, ja, ist das so eine Erfahrung. Und das stimmt, ja, du hast, wenn du lange mit Gott unterwegs bist, schon viel erlebt und manchmal bist du auch ein bisschen, naja, braucht nimmer alles, gell? Das haben wir ja alles auch schon mal gehabt und wir wissen ja so viele Dinge. Und er hat gesagt, ja, aber gerade das ist das eine, was Gott gebrauchen will und gleichzeitig dich mit deiner Erfahrung auch in Neues oder für andere Menschen zum Segen machen. Da habe ich gemerkt, ja, das spricht in mir schon etwas an. Weil man ist ja nicht erst seit gestern so da mit Jesus unterwegs. Und da habe ich gemerkt, ja, ein Stück Neugier, Wunsch nach mehr, das brauche ich. Bleib jetzt mal bei mir. Du kannst ja für dich entscheiden. Das Zweite ist erwartungsvoll beten. Wenn wir diese Vorgeschichte zu Pfingsten lesen, dann merken wir, das war ein elementares Bestandteil. Erwartungsvoll beten. Jesus war zum Himmel aufgefahren. Was machen die Jünger? Davor, nach der Auferstehung, also bevor ihnen begegnet war, was haben sie da gemacht? Da sind sie wieder fischen gegangen, da haben sie sich beschäftigt und haben alles Mögliche getan. Aber was machen sie jetzt? Das hätten sie ja auch in ihren Alltag zurückgehen können, so nach dem Motto, jetzt machen wir wieder, was wir immer gemacht haben. Nee. Nicht business as usual. Nicht einfach nur weitermachen, sondern sie haben sich Zeit genommen und sie haben gebetet. Sie halten inne. Jesus hatte zu ihnen gesagt, und da waren sie gehorsam, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit dieser Kraft aus der Höhe. Und da waren sie gehorsam. Das taten sie. Sie warteten auf den Heiligen Geist. Hast du noch Erwartungen? Hat ja ein bisschen was mit Neugier zu tun. Erwartung haben. Ja, du darfst etwas von Gott erwarten. Und nicht nur warten, so nach dem Motto, langweilig. Nee, nicht so warten, sondern erwartungsvoll. Und da brauchst du vielleicht manchmal das Gebet. Nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher braucht es auch da Gebet. Gebet macht Warten erwartungsvoll. Also ich denke da gerne an unseren Mittwochmorgen. Ne? Also jetzt macht mir morgens aufstehen normal nichts aus, kein Problem. Aber wenn wir um 6.30 Uhr beten, dann muss ich ein bisschen früher aufstehen. Normal stehe ich um 6 Uhr auf, also, aber das reicht dann nicht um 6.30 Uhr. Dann muss ich ein bisschen früher aufstehen. Aber es lohnt sich immer, weil wir beten erwartungsvoll. Also, und das sage ich immer um 7:30, also jetzt bin ich schon ganz anders unterwegs, schon so richtig gestärkt und beten weckt Erwartung. Wie halten wir es mit dem Beten? Auch wenn es um den Heiligen Geist geht. Die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und Jesus lehrt uns gerade im Kontext des Heiligen Geistes zu bitten. Er sagt in Lukas Kapitel 11, darum ich sage euch, bittet Gott, der wird euch geben. Suchet und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Sohn denn eine Schlange geben, wenn er um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt ihnen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist schenken, denen, die ihn darum bitten. Das der Fokus von Lukas, der hat immer den Fokus auf den Heiligen Geist. Er sagt, er wird euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr bittet. Und da merken wir, da ist ein verlangendes Bitten da drin. Das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung. Es ist manchmal so ganz unterschiedlich. Und da kann man nicht sagen, wir erleben das so oder so oder so. Aber als junger Teenie, ich war vielleicht so 14, 15, waren wir auf Freizeiten. Und da haben wir immer auch um die Erfahrung des Heiligen Geistes, um eine Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes gebetet. Da haben wir uns Zeit genommen. Und wir junge Menschen, wir waren da hungrig. Wir wollten da, wir hatten unsere Leiter und gesehen, was die erleben. Wir haben gesagt, will man auch erleben. Aber manche haben es da spontan, da im Gebet erlebt. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Aber ich weiß noch, da habe ich immer gebetet und ich war ganz für mich alleine im Schlafzimmer gebetet. Und plötzlich kam das Wirken des Heiligen Geistes. Das war jetzt nicht so überschwänglich, aber es war deutlich da und dann habe ich in anderen Sprachen gesprochen. Weil das hatte ich ja davor alles schon so mitgenommen, aber so manchmal braucht es so, bis das dann so durchbricht. Und so hat jeder so bestimmt seine eigene Erfahrung. Aber wichtig ist, dass wir das mit Gebet begleiten, dass wir mit Gebet, mit Erwartung unterwegs sind, wenn es um das Wirken des Heiligen Geistes geht. Und das Dritte ist Pfingsten, Feuer und Flamme für den Glauben oder besser gesagt Feuer und Flamme für Jesus. Also wenn wir Pfingsten lesen und was danach passiert, dann beschreibt doch das eigentlich das Beste, oder? Es beschreibt, die waren dann Feuer und Flamme für Jesus. Also wenn du das liest, dann musst du sagen, hey, was ist denn mit denen passiert? Also die sind ja wie ausgetauscht, die kennst du ja einfach nicht wieder, diese Mannschaft, diese Jünger, die davor gesagt haben, na, den Jesus, nee, den kennen wir nicht, ich gehöre da nicht dazu. Und plötzlich, das ist ihnen ja alles egal. Feuer und Flamme für Jesus. Das ist eigentlich das Ergebnis der Pfingsterfahrung bei den Jüngern. Und sind wir mal ehrlich, das fordert uns vielleicht auch ein bisschen heraus, oder? So, Feuer und Flamme für Jesus. Wie geht's dir dabei? Feuer und Flamme für Jesus. Die Erfahrung, die die Jünger an Pfingsten machten, bewirkt in ihrem Leben eine radikale Veränderung. Sie waren, wie gesagt, davor schon Jesu Jünger, gar keine Frage. Aber plötzlich waren die wie ausgewechselt. Die hörten gar nicht mehr auf, von ihrem Glauben zu reden. Denen konnte es gar nicht den Mund zumachen. Die haben immer wieder angefangen. Weil die Leute haben alles versucht, um die zum Schweigen zu bringen. Aber die haben es nicht geschafft. Die haben immer wieder geredet. Der Heilige Geist wirkt ganz sicher vielfältig. Er ist dieser, wie schon gesagt, dieser Lebensodem Gottes. Er lebt Erneuerung. Er schenkt uns Frucht, dass etwas von dem in unserem Leben sichtbar wird, was Gott sich wünscht, dass etwas von dem wirksam wird. Aber ein entscheidender Punkt, und das ist fokussiert, auch wenn wir die Pfingsterfahrung und Lukas lesen, die Apostelgeschichte und auch sein Evangelium, ist Ausrüstung mit Kraft zum Zeugnis. Dazu, um von Jesus zu sprechen. Was die Jünger an Pfingsten erleben, befreit sie von ihrer Angst. Es befreit sie von der Feigheit, über ihren Glauben zu reden. Die drehen sich nicht mehr um sich selber. Die haben nur ein Anliegen noch, dass andere Menschen von diesem Jesus erfahren und zu dieser Familie Gottes hinzukommen. Das ist, was diese Mannschaft bewegt. Und man kann sagen, die sind fortan die größte Rettungsmannschaft, die Gott je hatte. Und das ist bis heute nicht anders. Das ist Gottes Auftrag. Wir sind Gottes Rettungsmannschaft. Jeder Einzelne von uns. Sie bewegten sich in einer Gesellschaft, die jetzt nicht gesagt hat, ach, ist das mal eine gute Nachricht, die er da erzählt. also von dem Jesus wollten wir schon immer hören und also wir sind gleich mit euch unterwegs und wir stimmen euch sofort zu. Nee, sie lebten in einer feindlichen Gesellschaft. Die wollten bei ihren Gedanken bleiben und von Jesus und dem Gekreuzigten und Auferstandenen wollen sie nicht so viel hören. Weil wir ja manchmal denken, oh, es ist ja heute schwer, von meinem Glauben, von Jesus zu sprechen, weil es gibt ja so viele, die können da gar nichts damit anfangen. Also man muss Apostelgeschichte lesen, das war damals deutlich noch krasser, wie es heute ist. Also da leben wir heute immer noch in einer ganz entspannten und angenehmen Gesellschaft hier, wo wir unterwegs sind. Aber man konnte sie nicht mundtot machen. Die Jünger sagten, ich lese mal so ein paar Worte, was sie da so gesagt haben. Aber Petrus und Johannes antwortete, als sie da so vor Menschen waren, die gesagt haben, jetzt hört endlich mal auf mit eurem Jesus. Was haben die dann gesagt? Ja, urteilt für euch selbst. Ist es vor Gott recht, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Das ist, was Gott durch seinen Geist auslöst. Wir können nicht schweigen, von dem zu reden, was wir erlebt haben. Und dann ist genau dieser Text, den Katharina schon gelesen hat, der ja auch in so einem Umfeld stattfand, wo sie aus schwieriger Bedrängnis und jetzt hört endlich auf, herausgekommen sind, da haben sie gebetet und da hat Gott sie ganz neu erfüllt und ihnen wieder Kraft gegeben, dass sie furchtlos, sagt es die Bibel, die Botschaft von Gott verkündigt haben. Und das wird deutlich, wenn Gott durch seinen Geist am Wirken ist in unserem Leben, dann sind wir Feuer und Flamme für Jesus. Und die Frage heute Morgen ist, willst du da dazugehören? Feuer und Flamme für Jesus sein. Und dazu braucht es mehr vom Heiligen Geist. Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. Dieses Lied wollen wir miteinander singen, dieses danach verlangt mein Herz, Feuer des Herrn. Weil darum geht's. Wir merken, diese Erfahrung Gottes mit seinem Geist, die ist für jeden einzelnen Menschen wichtig. Sie ist für dich wichtig, ganz am Anfang deines Lebens oder Weges mit Gott oder auch für diesen ersten Schritt, auch das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, der in dir etwas Neues schaffen will, der in deinem Leben am Arbeiten ist. Und wenn du das so heute Morgen spürst, dann bist du eingeladen, nachher nach vorne zu kommen und das hier vorne auch zu bekennen und dann beten wir gerne mit dir. Auch wenn du als Mensch unterwegs bist, der sagt, ah, ich habe schon mit diesem Gott schon viel erlebt, aber du heute Morgen neugierig und verlangen bist und sagst, ich will mehr. Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz, dann darfst du kommen. Weil ich glaube, Gott ehrt auch unseren Gehorsam, wenn wir kommen, weil wir sagen, Gott, wir brauchen mehr von dir. Und wenn du sagst, ich habe so eine Ausrüstung, ich habe auch das Sprachengebet noch gar nicht empfangen, ich glaube, dass Gott das schenkt, auch heute Morgen schenkt, weil er der Geber seines Heiligen Geistes ist. Daran glaube ich. Nicht, weil ich das kann und weil ich das geben kann, aber weil er der gute Geber ist und weil er heute Morgen gerne schenkt. Und ich lade uns ein, wenn es uns möglich ist, aufzustehen, einfach unser Innerstes diesem Gott hinzustrecken heute Morgen. Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. Lasst uns das mit Sehnsucht, mit Ehrlichkeit, mit Aufrichtigkeit, mit einer tiefen Sehnsucht auch singen heute Morgen. Gott kann dir begegnen an deinem Platz, da wo du jetzt gerade bist, das glaube ich. Aber wenn du so einen Wunsch hast zu sagen, ich will mich segnen lassen, ich suche ganz bewusst auch Gebet und mehr, dann darfst du auch in dieser Zeit, die wir jetzt haben, nach vorne kommen. Hier vorne wird das Gebetsteam sein und wir beten gerne mit dir. Ganz egal, ob du so einen ersten Schritt zu Jesus machst, dann komm auch nach vorne und sag, Jesus, ich will dir folgen. Und hier vorne beten wir gerne mit dir. Wenn du mehr von Gottes Geist erfahren willst oder was Neues brauchst, weil du neugierig verlangen bist, dann schenkt Gott neues Feuer. Wir brauchen dieses Feuer und Flamme im Glauben für Jesus zu sein. Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. Hey.